Das ist der zweite Teil der Podcast-Trilogie Ich will da mal weg nach Dubai. Im ersten sprach ich mit Kimberly Elsholz und Omer Dutu über grundlegende Dinge wie die Vorbereitung und Strukturen zum Auswandern, was die Unterschiede zwischen Weltreise, digitale Nomade und Auswanderung sind oder wie man in 30 Tagen auswandert und ob das empfehlenswert ist. Im zweiten Teil gehen wir unter anderem auf die Steuerthematik und rechtliche Themen ein. Außerdem sprechen wir darüber, wie man sich aus dem Ausland in Deutschland abmeldet, digitale Behördengänge oder den Wohnungsmarkt in Dubai. An dieser Stelle möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösung für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet.
Nee, so funktioniert das nicht. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Finanznomade, dass wir das machen, also durch unsere Steuerkurse. Einmal halt, wie man in Deutschland steuerfrei leben kann. Und dann haben wir eben dieses ganze Setup, dieses Internationale. Und da wirklich weltweit geschaut, was man eben alles machen kann, so dass man bis hin zu steuer- und buchhaltungsfrei eben weltweit leben kann. Und ja, das aber tatsächlich ohne Steuerberater.
Ich meinte mit Steuerberater eher jemand, also ein Experte, der sich darin auskennt und nicht, also man sollte wahrscheinlich nicht einfach denken, so ich klicke jetzt mal schnell was durch und dann gehe ich raus, weil ich vermute, wird das Finanzamt sagen, ja Marco, dann.
Ja, da gibt es sehr, sehr viel zu beachten und einige Sachen, wie man sich dann sein Setup eben aufbauen sollte. Genau, aber das war so der eine Step.
Herr Dutu, Kimberly Elsholz erklärt ja, dass sie vor ihrer Auswanderung ihre Firmenstruktur optimiert hat und da auch auf das Wissen von Steuerexperten zurückgegriffen hat. Ich vermute mal, das würden Sie auch empfehlen.
Ja, das würde ich uneingeschränkt empfehlen. Wer auswandert und wie bei ihr unternehmerisch tätig ist, sollte vorher seine Firmen und Steuerstruktur prüfen und meinetwegen auch optimieren lassen, klar. Steuerrechtliche Fragen sind naturgemäß sehr komplex und stark länderabhängig. Also hier auf Steueraspekte zurückzugreifen, ist sinnvoll, um rechtssicher die Auswanderung natürlich zu begleiten, aber auch um spätere Überraschungen zu vermeiden.
Gut, das passt dann gleich zu meiner Anschlussfrage, weil ich weiß, dass Sie beim BDAE auch sehr kompetente Steuerexperten haben. Und Kimberly Elsholz spricht da von ihrem Steuerkurs, den sie auch anbieten. Und ich kenne den Kurs nicht, ich will noch gar nicht irgendwie bewerten, ne? Aber ich habe mich gefragt, kann ich eigentlich in so einem Kurs allgemein steuergerecht für alle Länder mir so anschauen? Oder gibt es für jedes Land spezielle Steuerexperten, die halt einfach sich genau mit dem Steuersystem auskennen? Oder kann man sagen, es gibt einen Steuerexperten allgemein fürs Auswandern?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich sind Steuerexperten, wenn man die so nennt, meistens Länder- oder Regionen spezialisiert, weil Steuerrecht stark national geprägt ist, das muss man ja wissen. So, es gibt zwar allgemein Prinzipien der internationalen Steuerplanung oder Optimierung, aber die konkrete rechtssichere Umsetzung hängt immer vom jeweiligen Land oder Zielland ab. Nicht? Steueransässigkeit wird je nach Land anders definiert und die Wegzugsbesteuerung gibt es da und oder woanders nichts. Das muss man vorweg erstmal sagen. Es gibt aber natürlich, wenn Sie das auch so fragen, es gibt Steuerberater für internationale Sachverhalte, die sich mit grenzüberschreitenden Themen auskennen. Solche Steuerberater haben wir hier bei BDAE und die haben natürlich auch diese Expertise. Nichtsdestotrotz, auch die arbeiten meistens mit Schwerpunkt Länder oder Region. Und wenn wir dann darüber hinaus Expertise brauchen, dann greifen wir auf unsere Partner, die weltweit sitzen. Jetzt kommen wir zu den Steuerkurs. Ein allgemeiner Steuerkurs kann daher als Einstieg und zur Orientierung sinnvoll sein, um Zusammenhänge erstmal zu verstehen. Deswegen bin ich Fan davon, wenn man mit dieser Materie noch nicht zu tun hat, aber man auswandern will, könnte dieser Allgemeinkurs wichtig sein. Wenn es aber darum geht, rechtlich korrekt und nachhaltig aufgestellt zu sein, empfehlen wir, würde ich jetzt empfehlen, einen spezialisierten Steueraspekte für das jeweilige Zielland hinzuzuziehen. Das ist auch sehr wichtig und damit vermeidet man natürlich die böse Überraschung steuerrechtlicher Natur.
Das Zweite ist dann, du bist ja eine Finanzdienstleister, du berätst ja Kunden zu Versicherungsfinanzthemen. Kannst du einfach so weg und sagen, ich tue jetzt aus Dubai Leute beraten und muss ich da irgendwas beachten, irgendwelche Sicherheitssachen, muss ich irgendwem irgendwas melden oder ist das vollkommen einfach möglich von jetzt Dubai, Thailand, was weiß ich, einfach Menschen beraten oder muss ich da auch das irgendwo anmelden?
Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten oder es wird auch wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hört, sagen, nein, das funktioniert nicht. Man hat sich schon damit beschäftigt und es geht nicht. Aber ja, ich glaube, das ist so das größte Missverständnis, was es gibt. Also es gibt auf jeden Fall Lösungen dafür. Wir haben jetzt beispielsweise bei Finanznomade drei Wege oder drei Lösungen, wie man das eben als Finanzdienstleister machen kann, wie man sich aufstellen kann. Und genau, ich berate auch ganz normal deutsche Kunden noch, die Unternehmer, habe noch die 1:1-Beratungen, also das funktioniert. Yes, aber es ist immer, ne, es gibt da halt drei verschiedene Wege, also da kann ich jetzt nicht so sagen, hey, mach das oder mach das so, sondern das ist dann schon individueller, welchen Weg man geht, aber es funktioniert.
Okay, dann haben wir jetzt also arbeitsmäßig kann man relativ einfach von überall arbeiten, Steuern. Sollte man sich genau mit befassen, am besten mit Experten auch reden, die einfach wissen, was du tust, sonst wird es teuer.
Ja, man muss sich auf jeden Fall wirklich vorbereiten, ja.
Dann musst du mit deiner Krankenkasse reden, gehe ich mal von aus, dass du jetzt weltweit unterwegs bist oder du solltest halt eine internationale Krankenversicherung abschließen, vermute ich.
Ja, genau, das waren jetzt aber tatsächlich alle Steps damit habe ich mich jetzt diese Woche erst beschäftigt. Also ich habe diese Woche erst von mir, das waren sozusagen gefühlt so meine späteren Steps sozusagen. Also ich bin zwar schon vorher am Reisen gewesen, bin auch schon in Dubai gewesen ab November, aber meine offizielle Abmeldung aus Deutschland, also wirklich so gemeldet aus Deutschland, habe ich jetzt rückwirkend zum 31.12.2025 gemacht. Das habe ich hier auch aus Thailand gemacht. Das ging tatsächlich digital. Also es geht nicht digital einfach bei der Behörde, aber es gibt, da hatte auch wieder jemand eine super Idee, die haben sich darauf spezialisiert und die haben einen Service dafür, dass die quasi diese Abmeldung für einen machen. Das ist einfach für Leute, keine Ahnung, man ist vielleicht irgendwo hingereist und dachte, ach, mir gefällt es hier so gut, ich habe gar keine Lust mehr nach Deutschland, dann haben die halt diesen Service, dass die einen abmelden und die kümmern sich dann halt auch um die Sachen, dass die GEZ zum Beispiel abgemeldet wird und haben so einen Kündigungsservice mit drin, dass sie das quasi schreiben. Und darüber habe ich dann auch angefangen, jetzt meine ganzen Kündigungen fertig zu machen. Ne? Also sowohl meine private Krankenversicherung gekündigt, meine Hausratversicherung, so ein paar Sachen, die ich eben nicht mehr brauchte oder jetzt so Sportmitgliedschaften. Also einfach alles, alle Mitgliedschaften, alles, was ich eben nicht mehr brauchte. Mein Handyvertrag und so habe ich auch alles gekündigt. Also ich habe mir einen neuen gemacht. Und ja, das konnte ich so jetzt eben alles von hier machen.
Interessant, dass es einfach auch einen Service gibt. Man kann also auch sich vom Ausland aus über eine Dienstleistung, über einen Dienstleister abmelden lassen. Aber ich vermute, da kommt jetzt dann der neue Personalausweis ins Spiel, oder? Dass du den halt digital, diesen, was du gerade erwähnt hattest schon, dass du deinen Personalausweis neu digitalisiert hast, war doch gerade.
Ja, das würde ich halt auf jeden Fall grundsätzlich empfehlen, also dass man den einmal neu hat, auch einscannt, abfotografiert, dass man halt, also einerseits den halt digital nutzen kann, was halt super wichtig ist, die Neuen haben das ja, ne, das brauchst du, weiß ich nicht, vielleicht braucht man mal ein neues Führungszeugnis, eine Geburtsurkunde, ne, will irgendwas noch erledigen aus dem Ausland oder digital machen, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, einfach den Personalausweis digital mit dieser PIN zu haben, ne, diese PIN darf man halt eben auch nicht verlieren oder ja, nicht verlieren, nicht vergessen. Und ist dann halt auch ganz nett, wenn man den einfach nochmal so digital hat. Weil also na klar, man kann seinen Reisepass immer wieder erneuern in Deutschland, aber diesen Personalausweis, wenn man sich abgemeldet hat, dann wird der nicht nochmal verlängert. Und so hat man den dann ja nochmal für 10 Jahre, sag ich mal. Ne? Also ich habe jetzt einen ganz neuen, der jetzt nochmal für 10 Jahre gültig ist.
Hör du zu. Kimberly Elsholz hat sich ja sozusagen mit Hilfe von einem Dienstleister aus dem Ausland bei der Krankenkasse und diversen anderen Unternehmen abgemeldet. Ist das wirklich so einfach und würdest du es auch so empfehlen?
Ja, das kann formal relativ einfach sein, ist aber nicht automatisch zu empfehlen. Darum sage ich das so. Der Dienstleister, den man dann dazu oder nutzen will, der kann nur so perfekte Leistung erbringen, wenn das Ziel dieser Auswanderung oder dieser Reise überhaupt geklärt ist und einwandfrei geklärt ist. Ja? Deswegen, man kann einem Dienstleister sagen, melde mich dabei beim Finanzamt ab. Das würden die tun. Ob das richtig ist, das hinterfragen die nicht.
Wo wir gerade bei der Abmeldung der Krankenkasse waren, weiß ich ja mittlerweile, dass sie immer eine Anwartschaft, Versicherung immer dringend empfehlen. Und da hätte ich jetzt nämlich zwei Fragen. Und zwar zum einen, erklären Sie vielleicht nochmal für die Zuhörer, die es noch nicht wissen, was eine Anwartschaftsversicherung ist. Und die zweite Frage wäre dann, kann ich auch eine Anwartschaftsversicherung ganz einfach aus dem Ausland heraus abschließen oder muss ich da vor Ort sein?
Eine Anwartschaftsversicherung, das kann man ja auch so sich vorstellen, ist eine Art Parkplatz bei der Krankenkasse, ja? Oder bei der privaten Krankenversicherung. Man zahlt einen geringen Beitrag und bleibt formell Mitglied oder versicherte Person und sichert dadurch das Recht auf eine problemlose Rückkehr in die Krankenversicherung in Deutschland. So, für die private Krankenversicherung, da wird man wieder aufgenommen, ohne die Gesundheitsprüfung nochmal zu machen. Jetzt die Frage, ob man das aus dem Ostland machen kann. Ja, das kann man machen. Hier geht es nur darum, man muss mit dem Krankenversicherungsanbieter kommunizieren. Das kann man natürlich aus dem Ausland machen. Man sollte ja aber nicht ein Jahr warten, um dann irgendwie auch eine Anwartschaftsversicherung abzuschließen. Das ist auch wichtig bei einer Krankenversicherung. Da gibt es auch Fristen. Da gibt es auch Voraussetzungen. Bei einer Krankenkasse zum Beispiel, eine Anwartschaftsversicherung ist eine freiwillige Versicherung. Die muss man natürlich vor der Reise am besten. Und wenn man das nicht schafft, dann kurz danach. Kurz danach bedeutet für mich die ersten 2-3 Wochen. Die sollte man dann auch abschließen.
Kimberly Elsholz empfiehlt ja auch oder erzählt ja davon, dass sie ihren Personalausweis mit der Online-Funktion noch extra gemacht hat, damit sie auch aus dem Ausland heraus 10 Jahre lang Geburtsurkunden oder Führungszeugnisse oder andere Dokumente so beantragen könnte. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung das auch empfehlen, sowas?
Ja, eindeutig. Ein digitaler Personalausweis mit Online-Funktion. Ich weiß nicht, es ist hier in Deutschland nicht so verbreitet, aber sehr praktisch für Personen, die längere Zeit im Ausland leben möchten.
Musstest du denn dafür, dass du in Dubai dass du in Dubai lebst, musstest du da irgendwas vorweisen oder sagt Dubai, boah, vollkommen egal, wenn du dir eine Wohnung leisten kannst, kannst du hier wohnen?
Also tatsächlich bin ich nicht in Dubai gerade eingewandert. Also ich bin da als Tourist unterwegs und ja, es gibt halt aber verschiedene Möglichkeiten, wie man sich auch in Dubai einfach ein Visum holen kann. Entweder ist man halt irgendwo angestellt, man gründet eine Firma in der Free Zone oder aber man kauft eine Immobilie. Na, dann hat man auch dieses Visum, dadurch, dass man eben investiert hat. Und genau. Bin da jetzt quasi erstmal, schaue einerseits weiterhin, wie es mir gefällt. Also ne, die Wohnung habe ich auch erstmal für ein halbes Jahr. Und ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass es mir da sehr, sehr gut gefällt und dass ich ja jetzt schon mal anfangen werde und schon eher nach Wohnungen gucken würde, die ich kaufen könnte. Ja, also mein Ziel in Dubai wäre es, eine Immobilie zu kaufen, um dann quasi durch diese Immobilie mein Visum dort zu bekommen.
Ah, aber was ich jetzt gerade höre, ist, ich kann also in Dubai auch als Tourist mir eine Wohnung mieten für ein halbes Jahr. Ist das denn, das ist da egal?
Also du kannst nicht einfach eine Wohnung auf dem normalen Markt mieten als Langzeitmieter, als Tourist. Das geht nicht. Ne? Aber es gibt halt auch viel für Touristen. Also du kannst jetzt auch nicht eine Dubai-SIM-Karte oder Internet oder sowas holen, wenn du wirklich nur Tourist bist. Also, aber es gibt welche, die bieten das halt auch langfristiger für Touristen an. Also man muss jetzt dann schon schauen, okay, ne, deswegen, also entweder man hat vielleicht ja auch diese Bases, die verschiedenen, ne, so wie ich es ja sowieso machen will. Also grundsätzlich kann ich es mir eh nicht vorstellen, das ganze Jahr in Dubai zu leben. So viel eh schon von weg. Also ich möchte eh zwei Bases haben. Das ist für mich klar. Also selbst wenn ich da das ganze Jahr jetzt quasi gerade bleiben könnte, würde ich es gar nicht wollen, sondern ich möchte sozusagen zwei Lebensmittelpunkte haben. Und genau, bei mir ist jetzt halt so mein Ziel eben, dort eine Immobilie zu kaufen.
Okay, aber du bist ja nach Dubai. Ich will nur verstehen, wenn ich jetzt sagen wollte, ich will auch Dubai, ich war jetzt meinetwegen auch einen Monat lang da, denke mir so, perfekt, im Januar war es sowieso super besser als Deutschland. Ich will jetzt auch hin, muss ich dann mir quasi auch eine Dienstleister suchen oder einen Weg suchen, damit ich kann also nicht einfach sagen, Leute, ich habe hier Geld, ich will jetzt ein halbes Jahr hier die Wohnung mieten. Das geht nicht, ich muss das mich vorher auch damit beschäftigen oder geht das einfach so?
Du kommst darauf an, was du bereit bist auszugeben. Also du kannst natürlich auch bei
Okay.
Airbnb, Booking und so das natürlich auch buchen, ist dann halt natürlich teurer. Ja,
Ah,
oder man hat
okay.
halt auch einfach Kontakte vor Ort, die zu normalen Preisen dann eben auch was vermieten.
Ah, okay. Nee, mir ging es aber darum, dass mein Rechtsstand, weil ich bin ja kein Einwohner von Dubai, sondern ich bin ja ein Tourist. Ich könnte aber damit einfach eine Wohnung mieten, wenn ich Leute kenne, die mir das auch vermieten. Ich muss also nicht Dubai-Staatsbürgerschaft haben, um Langzeit eine Wohnung mieten zu können.
Nee, Langzeit kann man als Tourist nicht einfach eine Wohnung mieten. Aber ich habe jetzt ja beispielsweise für ein halbes Jahr eine Wohnung gemietet.
Okay,
Ne,
achso,
also
das
als
zählt noch nicht als Langzeit.
genau. Und jetzt schaue ich eben, wie es halt einfach weitergeht. Also es soll
Ah.
eh nicht komplett die Base sein. Und wie gesagt, bin ich gerade auf der Suche nach einer Immobilie. Sollte man jetzt aber beispielsweise keine Immobilie finden, gibt es ja auch trotzdem noch verschiedene Möglichkeiten. Also ich könnte immer noch eine Firma dort gründen in der Free Zone, um die Emirates-ID zu bekommen. Ich könnte mich aber auch parallel noch wo anstellen lassen, sozusagen, um die Emirates-ID zu bekommen. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie ich auch einfach diese ID bekommen kann, mit der ich dann halt Langzeit selber mieten könnte. Aber die Preise in Dubai, die Mietpreise sind so hoch, möchte ich sagen, dass sich das halt einfach gar nicht lohnt, lange zur Miete zu wohnen. Also das heißt, mein dringender Wunsch ist sowieso, also ich möchte schnellstmöglich eine Immobilie kaufen, um diese hohen Mieten nicht zu bezahlen. Also selbst mit dieser ID. Und deswegen ist es für mich persönlich jetzt einfach dieser Weg, dass ich schaue, okay, wie kann ich schnellstmöglich diese Wohnung kaufen, um einerseits sowieso nicht so langfristig diese hohen Mieten zu bezahlen, aber eben auch das Visum zu bekommen. Also das spielt sozusagen alles einher, aber es wird natürlich auch andere Möglichkeiten geben. Aber dadurch, dass ich halt eh einfach aufgrund der Mietlage, aufgrund den ganzen Umständen das machen möchte, wird es für mich einfach Sinn machen, das schnellstmöglich zu machen, weil es jetzt nicht super, super wenig ist, was eben da jetzt gerade die Wohnung kostet. Wenn ich mir das überlege, wenn ich das jetzt 2 Jahre angenommen zahle, wäre das wahrscheinlich schon mein
Wie ist denn der Preis? Also,
Eigenkapital.
wie ist denn ungefähr der Mietpreis? Also, nur, dass ich mal eine ungefähre Vorstellung habe. Also, was kostet denn in Dubai eine Miete für eine normale Wohnung?
Also man kann natürlich auch günstiger in Dubai leben. Das kommt halt immer auf die Lage an. Ich muss schon sagen, also ich wohne schon sehr schön, würde ich sagen. Wohnung kostet schon eher so im mittleren vierstelligen Bereich.
Okay, das ist doch meine Aussage. Also, wer München zu günstig ist, der kann nach Dubai ziehen.
Und da 2 Jahre hintereinander die Mieten zu bezahlen, ist für mich, also ist einfach extrem viel Geld, dass sich das meiner Meinung nach einfach dort lohnt, wenn man da halt länger bleiben möchte, auch zu kaufen.
Das verstehe ich auch echt, wenn ihr ernsthaft, wenn ich im mittleren vierstelligen Bereich Miete zahle, kann ich echt kaufen. Erinnert mich an Londoner Verhältnisse. Du hast zweimal auch erwähnt, Free Zone, irgendwas von der Free Zone und du hast auch die ID, Arabica ID, genau. Was ist das? Beides Sachen, die ich nicht. Was ist die Free Zone?
Da kann man eben oder gründet man sozusagen Firmen, ne, wenn man jetzt quasi eine Firma gründen möchte. Und wichtiger ist halt einfach diese Emirates ID sozusagen. Das ist einfach eine ID-Nummer, die man braucht in Dubai, um Langzeit zum Beispiel Sachen zu mieten, um sich langfristig so einen Handyvertrag zu holen, ne, dass man offiziell dort dann lebt.
Genau. Und die Free Zone ist aber ist sowas wie eine Sonderwirtschaftszone quasi. Die ist auch in manchen anderen Ländern. Da gibt es ja in China, hast du ja auch Sonderwirtschaftszonen zum Beispiel.
Ja, so würde ich es jetzt vielleicht einfach mal betiteln.
Ah, okay, gut. Also gut. Also es ist eine Lokalität, ein gewisser Raum, wo halt auch Ausländer was kaufen können oder was gründen können. Und der Rest des Raumes halt nicht. Also wie in China gibt es auch diverse Sonderwirtschaftszonen, wo halt jeder was machen könnte, wo es besondere Steuervergünstigungen und so weiter gibt. Oder Steuermöglichkeiten gibt.
Ja.
Herr Dattu, ich sprach mit Kimberly Elsholz über die Emirates-ID, was scheinbar sowas wie der Personalausweis in Dubai ist. Meine Frage an Sie, muss ich beim Visum eigentlich in Dubai irgendwas beachten oder ist das für uns Deutsche eigentlich ganz einfach?
Für Deutsche ist die Anreise nach Dubai für Aufenthalte bis 90 Tagen sehr einfach. Ja, man bekommt dann bei der Ankunft automatisch ein Visum, wenn natürlich der Reisepass mindestens 6 Monate Gültigkeit hat. Also bei Anreise, einmaliger Anreise, bekommt man das Visum am Flughafen.
Gut. War meine Assoziation bei der Free Zone, so mit der Sonderwirtschaftszone, wie es beispielsweise die ja in China oder so gibt, ist das, war die Assoziation richtig oder ist es was anderes?
Ja, die Assoziation ist vollkommen richtig. Wir gehen jetzt irgendwie aus dem Thema Auswanderung ein bisschen raus.
Ja.
Weil, Free Zone hat es auch mit Investment zu tun. Ja? Also auch das sind auch Zone, Wirtschaftszone sagt man ja auch, die in den jeweiligen, also jetzt in Dubai oder in China, um die ausländischen Investoren auch auszuloggen. Das heißt, auch da gibt es auch natürlich sehr viele Steuervorteile, wenn man dort sein wirtschaftliche Aktivität betreibt.
Ah, okay.
Also eine Free Zone hat nicht einen Auswanderer, weil man nur da lebt, wollte ich damit sagen.
Ich war noch nie in Dubai, habe aber das Gefühl, dass da ein gewisser Schlag Mensch, und das ist nicht negativ gemeint, sondern ein gewissen Mindset mit Leuten, die einfach irgendwas Neues machen wollen und so weiter, dass man da viele trifft. Und ich meine, auch bei dir was gelesen zu haben, dass du da hingezogen bist und dann sagtest, krass, hier trifft man einfach Leute, die einfach auch Bock haben, was zu tun und dann kommt man schneller in das Umsetzen von Sachen. Ist das richtig so? Also stelle ich mir das richtig vor, dass einfach überall Leute sind, die Bock haben, was zu machen?
Ich würde schon sagen, das Mindset da und also dieses ganze Umfeld und diese Energie da ist schon sehr, sehr krass. Also ich habe auch mal überlegt, okay, warum ist das da vielleicht so krass? Und mir ist, das heißt aufgefallen, aber wenn man das mal so nimmt, sind in Dubai ja 80% Ausländer sozusagen, ne? Das bedeutet, es ist ja wirklich eine Stadt, wo sich fast jeder, der da lebt oder der da hinkommt, bewusst dafür zu entscheiden, etwas in seinem Leben zu ändern und woanders hingeht.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Und das ist, glaube ich, schon so ein krasser Punkt, dass alle Menschen, die sich ja bewusst dafür entscheiden, sie wollen jetzt nach Dubai und wollen halt irgendwie was machen, machen das ja dann auch, weil es... Also das sind ja so auch die Gründe, warum man da vielleicht auch irgendwie so sich selber halt einfach dafür entscheidet. Also es ist nicht so wie, weiß ich nicht, in einem anderen Land oder keine Ahnung. Ich bin jetzt in Deutschland und ich bin in Deutschland geboren. Ich bin auch mega dankbar, in Deutschland geboren zu sein, aber...
Das war der zweite Teil der Podcast-Trilogie »Ich will da mal weg nach Dubai«. Im dritten und letzten Teil geht es unter anderem um die Lebensqualität, Sicherheit und den Grad der Digitalisierung in Dubai, außerdem über das Gesundheitssystem oder warum Dubai wie ein CEO ist, der seine Zielgruppe exakt kennt und die Bedürfnisse vorausschauend erfüllt. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösungen für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet.